Also wenn ich wieder auf die Geschichte von Maya sehe und mit dem Said, das zeigt mal wieder so, wir sind nicht alle gleich vor dem Gesetz, sondern marginalisierte Menschen sind am Arsch vor dem Gesetz. So. Und man muss halt einfach sagen, das ist ja auch noch Sachsen.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwende-Kinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda
und Marie Eisenmann. Hallo und herzlich willkommen zum Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute der Nachwende-Kinder-Edition. Und ich begrüße mit mir hier meine Co-Moderatorin Marie Eisenmann.
Und mein Co-Moderator Dennis Schiponda.
Hallöle. Wie geht's dir? Wie bist du in diese Woche gekommen?
Mir geht's gut. Bin ein bisschen erschöpft in diese Woche gekommen. Wir waren ja am Wochenende in Bochum auf der Taz-Panther-Preisverleihung. Und dann hat sich die letzte Woche länger gezogen als normalerweise. Deswegen bin ich diese Woche so ein bisschen erschöpft, aber sonst geht's mir gut. Und wie geht's dir?
Ja, wir haben ja zum Glück ab nächster Woche Urlaub. Ist auch gleich die Ankündigung für euch. Vom 14. bis zum 25. sind wir im Urlaub und deswegen wird es in dieser Zeit auch keinen Podcast geben. Wir machen auch nichts auf Social Media. Vielleicht schicken wir euch mal Urlaubsgrüße, aber auch nicht mehr. Die Pause haben wir uns wirklich verdient, jetzt nach einem halben Jahr. Und sonst geht's mir aber gerade mega gut. Es hat sich alles eingependelt und ich bin froh, ja, bald das Baltikum zu sehen. Ja, dann lass uns doch mal in die Review starten. Weil wir waren, wie du gerade gesagt hast, ja letzte Woche auf dem Taz-Panther-Preis in Bochum. Da hat das Bochum Total stattgefunden. Das ist ein Musikfestival. Und ich hatte zwei Musiker als Gäste da, nämlich Schimmerling mit dem Sänger Simon und Kind kaputt mit dem, ja, die haben, glaube ich, mehrere Sänger, aber Johannes war da, um die Band sozusagen aus dem Osten zu vertreten. Und was ist dir da denn so in Erinnerung geblieben aus dem Talk?
Was ich total spannend fand, war, also es ging ja in diesem Talk auch darum, um die verschiedenen Musikszenen in Ost und West. Und Johannes hat erzählt, dass gerade im Osten es sehr wenig Musiklabels gibt, dass ja die Strukturen zum Musikmachen so ein Stück weit fehlen, wie in anderen Bereichen ja auch. Und dass aber der Erfolg der Band Kraftklub, die aus Chemnitz kommen, total dafür gesorgt hat, dass Chemnitz wie so ein Zentrum für so Bands im Osten geworden ist und die total viel an so, ja, Gemeinschaftsbildung irgendwie gemacht haben. Und das fand ich sehr spannend, wie so eine Band da so einen riesen Einfluss haben kann.
Ja, ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass auch schon die Eltern von Kraftklub sozusagen, es ist halt eine Musiker in den Familie, ne, die haben ja auch Blond und so, das gehört ja alles mit dazu. Und ich habe früher in Chemnitz studiert und du bist denen schon oft begegnet, die haben das organisiert. Ich fand es nur spannend, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit Leipzig vergleiche, wir haben ja auch Katja Krasowice oder die Prinzen oder, wie heißt der Trettmann? Ich sage immer Dende manchmal, ich weiß nicht warum, Trettmann. In Leipzig nehme ich das nicht so wahr. Vielleicht liegt es auch daran, dass Leipzig einfach größer ist und das vielleicht in einem anderen Spektrum passiert. Müsste man Johannes nochmal fragen tatsächlich. Was ich dabei sehe, ist, glaube ich, das, was immer passiert in allen Feldern, wo marginalisierte Gruppen jetzt so langsam an den Start kommen. Leute, die erfolgreich werden, treten die Türen ein und halten die aber auch für andere auf, schaffen Möglichkeiten, nutzen ihr Spotlight, um das mit anderen zu teilen. Und das ist egal, ob Ehrenamt oder ne, frei irgendwie Unternehmertum oder irgendwie Politik oder so. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und dass das eigentlich in der Musik auch so ist, eigentlich cooler Effekt.
Ja, ich denke auch, dass das bei Kraftklub vielleicht auch aus so einem Selbstverständnis, aus so einem linken Selbstverständnis vielleicht auch rausgekommen ist. Also zu sagen, man macht nicht nur Musik, um allein erfolgreich zu werden, sondern auch um diesen Erfolg irgendwie auch zu teilen. Und vielleicht funktioniert es deswegen in Chemnitz auch besonders gut.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Chemnitz linker ist als Leipzig, aber...
Nein, aber Kraftklub, quasi die Band an sich, ist ja eine sehr linke Band.
Ja, aber das ist bei den Prinzen und so auch. Also eine von den Prinzen ist auch ganz viel unterwegs und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an dem linken Punkt liegt oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Weil dieses Verständnis ist schon, glaube ich, überall da. Vielleicht ist es eine andere Generation, eine andere Zeit. Chemnitz ist auch kleiner, ja. Da ist es einfacher, was aufzubauen. Wer weiß. Lass uns einfach mal starten ins nächste Thema. Wir haben ja immer jeweils ein Thema mitgebracht. Was für ein Thema hast du denn diese Woche mitgebracht?
Vielleicht, das passt ganz gut, aber vielleicht fangen wir an mit meinem mit meiner Stimme aus dem Internet quasi, um das Thema einzuleiten, meinem O-Ton.
Yes, I love this. Awkwardness and vulnerability are the cost of making new connections. Inconvenience is the cost of maintaining relationships. The narrative of always protecting your peace and only wanting to be alone to recuperate was sold to you and indoctrinated into you. Because when you are separate, you are a better consumer. You are a better profit-making cash cow. Because then you won't share a single thing. Even if it just sits there all the time, except for the 20 minutes you use it in a day, you won't share it. So you'll buy more. Everyone buys more. Build community. It'll save your life. It saved mine.
Okay, übersetzt vielleicht nochmal für die ganze, was für unsere ZuhörerInnen, was hat der gerade gesagt?
Also in diesem Reel geht so ein Text quasi voraus, wo eine Person beschreibt, dass sie irgendwie nicht so Lust hat auf soziale Interaktion, eigentlich sie lieber zu Hause bleiben würden, aber sich quasi in Erinnerung ruft, okay, wenn ich eine Gemeinschaft will oder wenn ich ein Dorf um mich herum haben will, dann muss ich auch selbst irgendwie Dorfbewohnerin sein. Und er geht darauf ein, dass es total wichtig ist, dass Freundschaften oder dass soziale Verbindungen dieses Level von ja sozialer Awkwardness, das man manchmal irgendwie hat oder auch Inconvenience, wie könnte man Inconvenience gut dass man immer in Denglisch denken.
Ich wollte auch gerade sagen, ich bin auch gerade so das Unwohlsein.
Unwohlsein oder ja, das passt mir gerade nicht, auch manchmal so ein Stück weit vielleicht übergehen muss für wichtige Beziehungen. Und das, was sehr Neoliberales ist, so eine vereinzelte Gesellschaft zu haben, wenn wir vereinzelt sind, nicht so gut in Beziehungen mit anderen, dann fokussieren wir uns mehr auf den Konsum. Das ist quasi der Inhalt dieses Reels. Ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Unverbindlichkeit in Freundschaften zunehmend Thema auf sozialen, aber auch immer mehr in den klassischen Medien ist. Dabei wird darüber gesprochen, dass auch mal okay ist, nicht füreinander da zu sein, sich Me-Time nehmen zu dürfen. Es wird festgestellt, dass man niemandem etwas schuldet. Und teilweise findet der Diskurs als Gegengewicht zum sogenannten People-Pleasing statt. Also beispielsweise auch mal anderen einen Gefallen abzuschlagen aus Konfliktscheuheit. Also es geht quasi um so eine Art von gesundem Egoismus. Und es ist kürzlich auch ein Text von Jasmin Embarek in der Zeit erschienen, die dabei von so einem Art erwartungslosen Egoismus schreibt. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein immer größeres Bedürfnis, vielleicht auch gerade nach Corona, nach Community, nach Gemeinschaft. Vor diesem Hintergrund wird diese Unverbindlichkeit eben auch zunehmend kritisch betrachtet, eben frei nach dem Motto, was in diesem Reel vorkommt. Everyone wants to have a village, but no one wants to be a villager. Also jeder möchte ein Dorf, aber niemand möchte ein Dorfbewohner sein. Hast du dich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt?
Immer wieder, to be honest, seitdem ich ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich gemerkt, wie sich meine Freundschaften verändern. Weil du bist automatisch in einer Phase, wo du nicht mehr automatisch Freundschaften hast und die auch automatisch pflegst. Weil, ne, am Anfang deines Lebens bist du im Kindergarten, in der Schule, dann bist du in der Uni, in der Ausbildung und du triffst deine Leute ja automatisch. Und jetzt bin ich auf einmal so, um die 30 hat das so angefangen, dass ich auf einmal so eine Arztpraxis geworden bin, wo man so 2 Wochen früher sich anmelden muss. Ich auch merke, dass ich immer fertiger und müder bin, abends irgendwie mich nicht nochmal aufraffen kann, irgendwie loszuziehen und dann noch irgendjemand zu treffen, sondern ich immer mehr, man muss dazu aber auch sagen, ich hatte so, ne, diese Burnout-Erscheinungen, dann musste ich, was heißt Erscheinungen, den Burnout, dann hatte ich ja so gelernt, dass ich ADHS habe und es hat in den letzten Jahren auch viel umgewirbelt. Und für mich war das aber auch so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, ich glaube, ich bin deswegen auch ein schlechterer Freund teilweise, weil ich halt irgendwie merke, ne, ich bin einfach overwhelmed im Privaten mit so mit Online-Kommunikation. Immer erreichbar zu sein und so. Und dann schalte ich mich da einfach raus und antworte halt nicht. Und dann vergesse ich es aber auch, wenn ich nicht in dem Moment antworte. Es ist so genau dieses so in letzter Sekunde Absagen und so. Und das ist halt so dieses Ding, womit ich mich in letzter Zeit sehr viel auseinandersetze. Wann ist Self-Awareness Self-Awareness und wann kippt es über in Egoismus?
Ja.
Und das ist halt genau das, also ne, ich würde das mit dem Dorf jetzt sozusagen nicht sagen, aber wir wollen Verbindung, aber in unserem neoliberalen kapitalistischen Egoismus, der uns ja indoktriniert wurde, wie er auch gesagt hat, wird dann so ein Momentum draus, wo wir aber nicht für diese Verbindung sorgen und dafür auch nicht arbeiten und auch nicht zurückstecken wollen. Und dann brauchen wir uns doch nicht mehr wundern, das ist ja beim Dating irgendwie ähnlich auch, dass wir dann diese Verbindung nicht mehr so doll haben, wie es vielleicht früher war.
Also ich glaube, gerade so dieser Punkt, irgendwie, den du angesprochen hast, von so Selbstfürsorge, also wann, es gibt ja auch sowas wie so ein soziales Pflichtgefühl, mancher so ein, so dass man aus schlechtem Gewissen auch so ein Stück weit Treffen zusagt oder irgendwas mit bestimmten Leuten macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt, weil man irgendwie niemanden im Stich lassen will, und gleichzeitig merkt man aber, man stößt irgendwie so an die eigenen Grenzen. Und dann habe ich den Eindruck, da gibt es in den letzten Jahren irgendwie so eine Gegenbewegung von, man muss irgendwie, man muss sich auch nicht immer aufopfern. Ich glaube, das ist auch in so einem, vielleicht auch in so einem für weibliche Personen auch ein großes Thema, weil da diese Sozialisierung, dass man irgendwie viel für andere da sein muss, auch sehr präsent ist, und dass dann irgendwie dann Fokus gesetzt wird auf so einen gesunden Egoismus. Und ich glaube, dass da dieses Aushandeln von Selbstfürsorge und Egoismus auch was ist, was ich total schwierig finde. Also ab welchem Punkt quasi was jetzt irgendwie greifen sollte. Und ich glaube, zu deinem Punkt, genau, das wollte ich auch noch sagen, dieses, dass wir auch indoktriniert wurden oder geprägt wurden vom Kapitalismus. Ich glaube auch, dass es da vielleicht auch teilweise sich gesellschaftliche Strukturen so verändern, weil irgendwie bestimmte berufliche Bereiche immer prekärer werden, dass es natürlich auch nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, zu sagen, ich muss nehmen jetzt mehr Zeit für FreundInnen, weil man vielleicht ja wirklich so ausgelaugt ist, dass es nicht nur mit einer Priorisierung zu tun hat, sondern ja wirklich auch mit einem strukturellen Problem quasi. Ich habe mich aber auch gefragt, ob, oder glaubst du, dass es Unterschiede zwischen Ost und West bei diesem Thema gibt?
Boah, also da habe ich jetzt noch nicht so richtig drüber nachgedacht, aber wenn man das auf gesellschaftliche Strukturen hochbricht, auf so eine Metaebene, dann ist man natürlich in einem Punkt von, ich würde schon sagen, dass man im Sozialismus ein anderes Gemeinschaftsgefühl hat, weil du automatisch in einem Dorf, ob du wolltest oder nicht, sozialisiert und aufgewachsen bist. Aber ich weiß nicht, ob sich das bis heute ja schon verwachsen hat. Weil, also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis so mich umschaue, ich nehme keinen Unterschied mehr wahr zwischen so Ossis und Wessis. Wo ich vielleicht am ehesten noch einen Unterschied in Freundschaften wahrnehme, ist tatsächlich so Stadt-Land-Gefüge. Mhm. Während wir in der Stadt sehr individualistisch unterwegs sind, ist auf dem Land, habe ich das Gefühl, da ist man noch so ein bisschen, da ist mehr Gemeinschaft da, das ist mehr erhalten. Und da weiß ich aber auch nicht. Ich meine, du bist ja auf dem Land in Baden-Württemberg aufgewachsen. Hast du auch ein Gefühl, dass es da so einen Unterschied gibt zu zum Beispiel jetzt in Berlin?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Freundschaften so eine große Rolle spielt, aber ich glaube, gerade was so ein gesellschaftliches Gefüge ist, glaube ich, auf dem Land viel präsenter, weil ganz viele Leute irgendwie in Vereinen organisiert, vielleicht nicht das Richtige, oder sich in Vereinen.
Organisiert sind, ist das
ja,
Richtige.
Organisieren verbinde ich mit sowas Politischem, aber so, die sind irgendwie Musikverein, und der Musikverein ist aber an sich ja auch schon wieder connected mit dem Narrenverein, das ist was sehr spezifisch Süddeutsches.
Glaube ich auch.
aber so, also verschiedene Vereine, die da auch mehr miteinander verbunden sind, also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe mich aber auch gefragt, weil genau diesen Gedanken hatte ich auch, also das ist im Osten vielleicht, und das wäre die Frage, das würde mich total interessieren, ob dieses Gefühl, was man ja auch so ein Stück weit dem sozialistischen System nachsagt, da gab es irgendwie mehr Zusammenhalt, ob es sowas im Westen auch gibt, so Prägungen, die für sowas sorgen, also einmal so die, natürlich irgendwie so Dorfgemeinschaft, ich glaube auch, dass so ein, dass natürlich auch Katholizismus einen sehr großen sozialen Aspekt irgendwie hat und da auch irgendwie so ein gewissen...
Hat oder hatte?
Nee, worauf ich hinaus will, ich möchte nicht sagen, Katholizismus sorgt irgendwie für Zusammenhalt, aber ich habe mir Gedanken gemacht, ob in meiner Prägung es auch irgendwie mir sowas mitgegeben wurde, dieses, was ich vorhin gesagt habe, so dieses soziale Pflichtgefühl, man muss irgendwie für andere da sein, ob das bei mir auch aus so einer katholischen Prägung rauskommt, die so sehr spezifisch westdeutsch ist.
Aber das meine ich ja, also ich glaube ja schon, dass so Glaube und eine Glaubensgemeinschaft auch eine Form von Verbindung schafft. Und dass man ja auch einen Ort findet, wo man halt zusammen ist. Du hast ja auch das mit den Vereinen gesagt und dass man da organisiert ist und sowas alles. Ne, wenn eine Person mal in einer Partei war oder in einer Gewerkschaft oder in einer Kirche und du Teil von so einer großen Organisation bist, dann macht das was mit dir, weil du weißt, du bist nie alleine Und warum ich nur hatte gesagt hat, war, weil so, ne, das sind ja auch so Prägungen von früher. Wir werden ja immer weniger gläubig, immer weniger Menschen sind in der Kirche organisiert und sowas. Deswegen, das, also da sieht man ja auch irgendwie so eine Form von Werte,
Wandel.
Verfall oder Wandel, kann man sagen, so von Beziehungen. Ne? Also es war auch eine Stütze für gute und nachhaltige Beziehungen, würde ich halt mal sagen. Und das fällt ja auch immer mehr weg.
Ja, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, weil ich habe nicht so viel wissenschaftliche Studien dazu gefunden, wie das heute quasi in Ost und West, also wie da der Unterschied ist. Ich habe sehr viel aus den 90ern gefunden. Da hat es anscheinend, also da gab es eine sehr große wissenschaftliche Beschäftigung auch damit, wie die Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West sind. Und da wurde immer wieder angeführt, dass es im Osten noch eine größere, also dass diese Individualisierung im Westen zu diesem Zeitpunkt schon weiter vorangeschritten war und dass es im Osten noch einen größeren Wert für soziales Miteinander irgendwie gab. Es gab so eine Tendenz, Ostdeutsche interessieren sich mehr für ihre Mitmenschen. Und ich habe auch so ein Essay gefunden von der Psychoanalytikerin Annette Simon. Das ist die Tochter von Christa Wolf, die hat 1993 über ihre Erfahrungen nach der Wende geschrieben, also so diesen Kontakt von Ost und West quasi. Und sie hat dann geschrieben, was Westler von Ostlern lernen könnten, den Umgang mit Zeit, sich Zeit nehmen, die Entdeckung der Langsamkeit, die hohe Wertigkeit von Freundschaften, die nichts mit beruflichen Aktivitäten oder besonderen Projekten zu tun haben, sozusagen Freundschaften an sich sind, die wohltuende Zurückhaltung in der Selbstdarstellung. Wenn der Ostler spricht, hat er meist den anderen im Blick. Die Marktwirtschaft bringt hingegen einen Westler hervor, der über sich wie über einen Markenartikel spricht, den er anpreisen und verkaufen will. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil ich fand das irgendwie ganz lustig, weil ich den Eindruck hatte, dass vielleicht auch, ich habe auch den Eindruck, diese Unterschiede, wenn ich so an meine Freundschaften irgendwie denke, ich glaube auch nicht, dass es da noch so einen krassen Ost-West-Unterschied gibt. Da könnte man vielleicht sagen, dass diese Individualisierung Ost wie West sehr weit fortgeschritten durch das Internet wahrscheinlich auch.
Ja, durch den Kapitalismus vor allen Dingen. Also es war ja ein anderes System ja. Und Gefüge. Und es ist ja auch was, also wenn selbst wenn ich in die Elterngeneration reinschaue und die Frage, da sind ja ganz viele Arier, aber diese Solidarität, die man früher in der DDR hatte, die war schon ein paar Jahre nach der Wende, war die weg. Auf einmal haben wir auch angefangen zu gucken, was hat der Nachbar für ein Auto? Auf einmal hat sich mehr so diese Neiddebatte auch entwickelt. Jeder wollte dann so vorankommen und dann hat man auch angefangen, so Ellenbogen zu entwickeln. Also, ne, dieses, also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen klar, weil so im Kapitalismus musst du halt selbst gucken, wo du bleibst. Und in dem Sozialismus, sage ich mal, der DDR, war man ja darauf angewiesen, in der Mangelwirtschaft sich gegenseitig zu helfen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Aspekt, wenn wir jetzt nochmal weiter rauszoomen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf so ursprüngliche Völker schauen in Südamerika oder Asien oder Afrika, da ist es ja auch so, dass man zum Überleben aufeinander angewiesen ist. Und deswegen hat man automatisch diesen Zusammenhalt, weil man ihn braucht. Und wir brauchen ihn nicht mehr unbedingt. Und deswegen glaube ich, sind wir aber auch an einem Punkt, wo wir so zivilisatorische Krankheiten haben, die damit zusammenhängen, wie wir zum Beispiel neoliberal leben, konsumieren. Das, also, ne, ich sag ja auch immer zum Beispiel bei Dating-Apps, ich weiß, wir sind jetzt bei Freundschaften, aber ich habe da oft das Gefühl, wir konsumieren Menschen. Wir swipen einfach nach rechts und links, das ist weg. Und dann sind alle darüber traurig, dass irgendwie nie diese Beziehung da ist, weil man ist auch immer direkt beim ersten Bild, ah, da ist ein kleiner Fehler. Ich guck mal, ich gebe der Person gar keine Chance, sondern direkt weggeswiped. Und ich meine, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr mit niemandem eine Beziehung aufbaut, wenn ihr bei jedem kleinen Makel direkt ja die Menschen aussortiert. Und wenn man sich diese Zeit und diese, auch das, was ihr gerade gesagt habt, mit diesem Zeit nehmen für Freundschaften und für Menschen und so, wenn man sich das nicht mehr nimmt oder auch nicht mehr nehmen kann, weil man zum Beispiel so eingebunden ist in Arbeit und alles Mögliche drumherum, dann glaube ich schon, dass das nachteilig sich für uns alle auswirkt.
Ja, ich glaube, es ist eine sehr ökonomische Betrachtungsweise auch von Beziehungen. Also man schaut so ein bisschen, welche Person passt in mein Leben und wo bringt mich diese Person hin und wo. Also es gibt wie so eine Kosten-Nutzen-Rechnung manchmal auch. Und ich glaube, also glaubst du, das ist ein Generationenunterschied? Oder gibt es da vielleicht teilweise auch, weil ich frage mich trotzdem manchmal auch so, ist es vielleicht auch eine Verklärung, dass das früher war der Zusammenhalt besser und irgendwie in der DDR war der Zusammenhalt besser oder in westdeutschen Dörfern war der Zusammenhalt besser.
Ich kann es dir, to be honest, nicht sagen. Ich habe jetzt keine Studie oder so parat, sondern das sind ja eher so Erfahrungswerte, die ich in Diskussionen immer mal wieder hatte. beziehungsweise die immer wieder Leute auch schildern. So. Und das kann natürlich eine Verklärung der Vergangenheit sein. Aber wenn ich noch überlege, ich bin ja früher wirklich in so einer Art wie mosambikanischer Community aufgewachsen. Und wenn ich auch in andere Länder fahre, wo der Kapitalismus nicht so fortgeschritten ist, merke ich ja auch, wie direkt die Zeit entschleunigt ist. Ne? Also wie die Sachen langsamer laufen. Schon alleine vor ein paar Jahren, also ich habe mal in Portugal gelebt vor einer Weile. Und wenn du dir überlegst, dass ich nicht die Geduld hatte, an der Lidl-Kasse auf portugiesische Kassiererinnen zu warten, weil die nicht die Vorgaben haben, wie hier in Deutschland, dann muss das, also ich finde schon, dass das auch feste Anhaltspunkte hat, die sich auch auf Freundschaften auswirken und das sich aber auf das ganze Leben auswirkt. Und wenn du mal nichts zu tun hast, dann fällt es doch so vielen Menschen schwer, diese Stille, diese Langeweile mal auszuhalten, weil sich immer irgendwas dreht. Und das auf Freundschaften bezogen ist ja auch dieses, ne, manchmal hat man einfach eine gute Freundschaft, wo einfach nichts passiert und die ist so ein bisschen langweilig, aber du bist schon so geframed auf so toxisch, nee, da muss irgendwie was passieren, weil sonst fühlt man nichts so richtig mehr. Und dann bist du an einem Punkt, wo du irgendwie Freundschaften in Frage stellst, anstatt den Frieden zu genießen, den du mit einer guten Freundschaft einfach hast.
Wobei es, glaube ich, weil du sagst toxisch, ich glaube, es auch so eine Betrachtungsweise irgendwie von Beziehungen gibt, das ist toxisch, das tut mir nicht gut, was ja auch diese Grenzziehung in manchen Fällen ja auch total wichtig ist. Und dann sich ja auch manchmal die Frage stellt, okay, was ist toxisch und was ist ein Konflikt und wo erfordert eine Beziehung ja auch Arbeit, die man reinstecken muss, die vielleicht in so einer Kosten-Nutzen-Rechnung sich erstmal so einfach anstrengend ist und man muss erstmal irgendwie Energie reinstecken, wo es vielleicht auch so eine Tendenz eher gibt, irgendwie, nee, ich will Freundschaften, die mir irgendwie leicht fallen, die mir was bringen, deswegen stecke ich diese Arbeit nicht so rein, deswegen gehe ich nicht so sehr in den Konflikt. Also ich glaube auch von dieser Seite spielt das eine Rolle. Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon ziemlich lang an diesem Thema dran. Ich finde es super, super spannend. Also ich glaube, ich könnte da sehr, sehr lang drüber sprechen, inwiefern da auch noch Prägungen von uns da sind. Also bei mir vielleicht so eine westdeutsche katholische Prägung, bei dir irgendwie so diese DDR-Prägung, aber auch von deinen Eltern, die auch nochmal die mosambikanische und die polnische Prägung ja auch noch mitgebracht haben. Also ich glaube, da könnte man sehr, sehr
ja, ich meine, tief gehen. Also, selbst wenn ich gerade zum Beispiel mit meinem besten Freund, Grüße raus an Chris, wir arbeiten gerade ganz doll an so Freundschaft und ne, ich merke aber auch, wie wichtig mir diese Freundschaft ist, weil durch diese ganze Zeit, die ich jetzt durch Burnout und Co. und was weiß ich nicht, auch so durch depressive Phasen, ich merke aber auch zum Beispiel so eine Männerfreundschaft. Ich dachte so, mir fehlt was mit ihm, weil wir, naja, irgendwie manchmal fehlen mir so eine Art von Gesprächen. So eine Art und Weise von Gesprächen, die ich halt manchmal so auf so einer emotionalen Ebene brauche. Und dann wir sind aber gerade am Arbeiten daran, dass es halt wieder besser wird, dass wir beide uns wieder priorisieren. Es ist ja auch, finde ich, sehr schwer, dieses Gespräch mal zu führen von, was erwarte ich von dir, was erwartest du von mir, was brauchen wir eigentlich voneinander? Man macht das, finde ich, also wahrscheinlich in Frauenfreundschaften ein bisschen mehr, Männerfreundschaften müssen sich das jetzt so hart rantrainieren auch. Und das ist halt schon auch so ein Punkt, ne, wenn du so merkst, du arbeitest sehr intensiv daran, und dir sind so Freundschaften wichtig und die sind aber mit dir auch durch die ganze Zeit gegangen und haben dich nicht gepressured, waren auch irgendwie so, ja, dann braucht er jetzt mal seine Zeit und ne, stecken auch selbst zurück für diese Freundschaft, dieses wieder zueinander hinkommen. Man merkt richtig, wie das Arbeit ist. Und am Anfang hatte ich ganz große Angst davor, ne, was man da jetzt irgendwie leisten, also gar nicht dieses leisten müssen, sondern dass wir diese Arbeit brauchen überhaupt, weil ich mir dachte, ey, aber wir sind doch schon jetzt so lange befreundet. Warum? Warum ist es so anstrengend? Ne? Und ich glaube, manchmal ist man dann so, wenn es zu viel Arbeit ist, dann bin ich raus.
Ja, ich glaube, das ist auch der Unterschied oft zwischen romantischen Beziehungen und Freundschaften. Ich glaube, bei Freundschaften hat man noch viel eher so eine Erwartungshaltung von, das muss irgendwie funktionieren und sonst passt halt nicht. Und bei Freundschaften, ich glaube, dieser Impuls, da wirklich Arbeit reinzustecken, in der Beziehung auch zu arbeiten, ist, glaube ich, viel seltener da und zeigt vielleicht auch so den Stellenwert von verschiedenen Beziehungsformen in unserer Gesellschaft. Aber vielleicht können wir hier rausgeben, arbeitet an euren Freundschaften.
Wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht ist das die Lehre daraus, ne? Also Arbeit lohnt sich und Freundschaften sind mehr als nur Comfort Zones und Me-Time, sondern Freundschaft ist eine Beziehung, das bedeutet Arbeit und das bedeutet auch, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse mal zurückstecken müssen für die Leute, die wir lieben. Okay, dann machen wir hier noch einen Cut und bei Menschen, die wir lieben, gehe ich doch gleich in die nächste Thematik rein. Ich will nämlich heute über den Fall Maya T. sprechen. Ich hole euch erstmal so ein bisschen ab. Ich habe hier wieder was vorbereitet. Der Fall Maya T. sorgt seit über einem Jahr für große mediale und politische Aufmerksamkeit. Maya T. ist eine non-binäre Person aus Jena, der vorgeworfen wird, im Februar 2023 in Budapest gemeinsam mit anderen mutmaßlichen Linksextremisten gezielt Rechtsextreme angegriffen und dabei mehrere Personen schwer verletzt zu haben. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft Maya T. vor, Teil einer Gruppe gewesen zu sein, die diese Angriffe geplant und durchgeführt habe. Nach monatelanger Untersuchungshaft in Deutschland wurde Maya T. im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert. Trotz eines kurzfristigen Stopps durch das Bundesverfassungsgericht, das die Auslieferung später als Grundrechtsverletzung einstufte. Seit der Auslieferung sitzt Maya T. in Ungarn in Untersuchungshaft, berichtet von menschenunwürdigen Haftbedingungen und befindet sich aus Protest im Hungerstreik. Der Gesundheitszustand gilt als kritisch. Menschenrechtsorganisationen und UnterstützerInnen bezweifeln, dass Maya T. in Ungarn ein faires Verfahren erhält und kritisieren die Haftbedingungen sowie den Umgang mit queeren Personen. Maya T. droht bis zu 24 Jahre Haft. Hast du den Fall verfolgt?
Also ich habe den Fall nicht aktiv verfolgt. Ich habe das immer wieder mitbekommen. Ich habe es vor allem in letzter Zeit oft mitbekommen, auch durch den Einsatz des Vaters von Maya T., der ja sehr, weiß gar nicht, ob das schon immer so war, aber im Moment zumindest sehr, sehr präsent in den Medien ist, der sich sehr für Maya T. einsetzt, der Unterschriften sammelt, der zu Fuß von Deutschland nach Ungarn gelaufen ist oder andersrum?
Nee, der ist von Jena nach Berlin gelaufen. Aber da kann ich dir...
Ah, okay, völlig andere Sache.
Aber fast so.
Fast.
Aber auch krasse
Leistung.
Auf jeden Fall. Aber also da kann ich direkt einsteigen, weil ich habe nämlich mein Input der Woche ist sozusagen ein Reel von ihm. Und ich finde es nämlich auch so rührend, wie dieser Vater für sein Kind kämpft.
Mein Name ist Wolfram Jarosch. Ich bin der Vater von Maya. Maya, mein Kind, ist seit über einem Jahr in Ungarn in Untersuchungshaft. Und deswegen habe ich mich aufgemacht. Deswegen bin ich zu Fuß losgelaufen. Zu Fuß 300 Kilometer weit gelaufen. Von Jena nach Berlin gelaufen. Zu Fuß gelaufen, gestern bis hier zum Checkpoint Charlie. Heute geht es los vom Checkpoint Charlie auf die letzte Etappe. Wir werden zur ungarischen Botschaft gehen und dann werden wir zum Auswärtigen Amt gehen. Dort wollen wir diese Petition überreichen. Wir haben mittlerweile 103.000 Unterschriften, die gesagt haben, wo Menschen gesagt haben, holen Sie Maya zurück nach Deutschland.
Deswegen ist Maya seit 33 Tagen im Hungerstreik. Maya geht es immer schlechter und Maya muss endlich zurückgeholt werden nach Deutschland. Ich halte es nicht mehr aus, wie mein Kind dort gequält wird, über ein Jahr lang durch Isolationshaft, durch diese psychische Folter, durch diese Zermürbungsgefangenschaft. Deswegen ist Maya ja vor 33 Tagen in Hungerstreik gegangen, weil die Zustände einfach so unerträglich werden. Ich sehe mein Kind von Tag zu Tag mehr leiden, sehe, wie Maya schwächer wird, 13 Kilo Gewicht abgenommen hat, gesundheitlich immer schwächer wird. Es drohen schwerste lebensbedrohliche Organschäden. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann nicht mehr zu Hause sitzen bleiben. Ich habe mich auf den Weg gemacht, zu Fuß von Jena nach Berlin, zu Fuß zu Herrn Außenminister Wadefuhl.
So ein Löwe.
Also ich finde es auch immer, wenn ich diese Videos von ihm sehe, also was für eine Fassung der hat, obwohl sein Kind gerade unter solchen Bedingungen inhaftiert ist und gerade auch so wenig Einsatz stattfindet. Also mich nimmt das immer total mit und deswegen bin ich so beeindruckt wirklich von seinem Kampfgeist auch, sich da so hinzustellen.
Vor allen Dingen finde ich halt auch krass, ne? Also der sieht ja sein Kind da richtig dahin siechen und diese Haftbedingungen sind die sind nicht menschenwürdig. So, sie verstoßen gegen verschiedene, also die Nelson Mandela Charta, also es legt fest, wie gefangene Menschen zu behandeln sind. Es verstößt gegen die EU Charta und ne, Maya liegt da in einem Bett mit Bettwanzen und Kakerlaken, wird in Einzelhaft isoliert, länger als 15 Tage gilt als Folter. ne, kriegt irgendwie Essen, das habe ich irgendwo auch recherchiert, das eigentlich irgendwie eher Hundefutter ähnelt als tatsächlichem Essen und sowas alles. Und Maya, er ist einfach menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt. Ne? Und jetzt mal ganz davon abgesehen, ob Maya diese Straftat begangen hat oder nicht. Ne? Also ich möchte hier nochmal sagen, ich distanziere mich von jeder Form von Gewalt. Nazis jagen bringt für mich auch nichts so. Gewalt hat für mich nur einen Zweck, wenn es der Verteidigung dient, so, und dass aktive Menschen dabei sind. Aber abgesehen davon hat jeder Mensch eine menschenwürdige Behandlung verdient, einen fairen Rechtsstaat und eine faire Anklage. Und das ist ganz schön heftig, dabei zuzuschauen, wie irgendwie unsere Regierung da auch einfach da sitzt und nichts macht. Weil selbst Meloni hat die Aktivistin aus Italien wieder zurückgeholt und wir sitzen hier und diskutieren immer noch drüber, ob jetzt was passiert. Wie bewertest du oder wie bewerten wir beide eigentlich als so junge Ost- und Westdeutsche die Rolle der Bundesregierung im Fall Maya T.? Fühlst du dich ausreichend vertreten oder geschützt?
Ich finde es wirklich erschreckend, dass diese Auslieferung stattgefunden hat. Grundsätzlich. Also ich meine, dass Rechtsstaatlichkeit in Ungarn gerade unter der Regierung von Orbán nicht 100% gegeben ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist ja keine Überraschung. Und vor diesem Hintergrund jemanden auszuliefern, bei dem man auch die Möglichkeit hätte, nach EU-Recht den in Deutschland zu verurteilen und auch den in Deutschland, ich glaube, unter Hausarrest zu stellen oder so nennt sich das, finde ich wirklich ein Versagen der Bundesregierung oder ein Versagen der Instanz, also nicht die Regierung, die da versagt hat, sondern auch das Gericht. Ich finde es ein Versagen der Institutionen, die daran beteiligt waren, dass diese Auslieferung stattgefunden hat, weil ich finde es, diese Rechtsstaatlichkeit, die wir in Deutschland haben, sowas Schützenswertes, das so zu opfern, finde ich wirklich erschreckend.
Ich finde, da zeigt sich auch wieder so ein bisschen, wir sind nicht alle gleich vor dem Rechtsstaat. Wenn ich mir angucke, es ist ja eine ganze Gruppe von Leuten, die dort angeklagt werden. Und Maya wurde ausgeliefert, während 5 andere Typen, also weiße Typen, hier in Untersuchungshaft noch sind. Und dann war da ja auch noch ein syrischer junger Mann, der da irgendwie mit verwickelt wurde. Und dem droht ja sozusagen auch die Auslieferung. Da dachte ich mir so, also ne, nicht so, dass die Person jetzt aus Syrien kam oder so, sondern sie hat ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, hat ja eine Aufenthaltsgenehmigung, alles. Für mich ist so ein bisschen, an was soll ich denn noch glauben, wenn der Staat uns deutsche Bürger und Menschen, für die er die Verantwortung hat, nicht beschützt? Das Bundesverfassungsgericht wurde ja angerufen in der Nacht, wo sie, also für mich ist es eine Verschleppung, nicht mal einfach nur eine Überführung. In der Nacht wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ne? Um 9 hatten die noch, also habe ich gesehen, in so einer Doku hatten die noch einen Besuchstermin mit Maya, also die Familie. Dann standen die da vor dem Gefängnis in Dresden und haben gefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Können wir Maya sehen oder nicht? Und dann am Ende war Maya 9:30 oder 10:00 schon auf dem Weg mit den Hubschrauber nach Ungarn. Und 10:00 hat das Bundesverfassungsgericht diesen Eilbeschluss gefasst. Also in einer Stunde, es war nicht mehr lang, in einer Stunde haben sie diesen Beschluss gefasst, dass sie nicht ausgeliefert werden darf. Und dann sind die aber auch nicht umgekehrt. Also die haben die ja erstmal nach Passau gebracht und dann weitergefahren. Sind die auch nicht umgekehrt, sondern es wurde einfach zugelassen. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen krass. Also erstmal sächsische Behörden, da haben wir nicht wirklich, also wenn du aus Sachsen kommst, dann hast du da kein Vertrauen rein. Wie ist es bei dir? Also hast du auch das Gefühl, dass irgendwie so, was macht das mit dir und deinem Werteglauben an Rechtsstaat? Ne, es ist ja aber auch, sind ja auch europäische Werte. Es sind ja aber auch, also weiß nicht, kannst du noch so an Menschenrechte glauben?
Naja, ich finde so, also das eine finde ich ist, was du angesprochen hast, der Schutz von seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Das andere ist ja wirklich der Einsatz für die eigene Rechtsstaatlichkeit, für die man ja auch gegenüber so einer autoritären Regierung wie Orbán ja auch, finde ich, auf europäischer Ebene auch eine Verantwortung hat, zu sagen, wir machen das aber anders. Und ich da habe ich schon, also was heißt ich, ob ich noch an Menschenrechte glaube? Ich glaube, es zeigt sich in sehr, sehr vielen Teilen der Welt, dass Menschenrechte in Gefahr sind, mit Füßen getreten werden und so weiter. Ich finde es aber erschreckend, dass das in Deutschland, vor allem in so einem Fall, wo man so diese Macht ja gehabt hätte, was dagegen zu tun, ja, so ein Versagen gibt. Aber damit wiederhole ich mich jetzt auch nochmal.
Ja, also ich finde aber auch noch mal persönlich als POC, ne, also wenn ich wieder auch die Geschichte von Maya sehe und mit dem Said, das zeigt mal wieder so, wir sind nicht alle gleich vor dem Gesetz, sondern marginalisierte Menschen sind am Arsch vor dem Gesetz. So. Und man muss halt einfach sagen, das ist ja auch noch Sachsen. Ne? In Sachsen, also wir wohnen in Sachsen, es gab ja auch schon mal eine ähnliche Geschichte mit Lina E., die aber in Thüringen sozusagen Nazis angegriffen hat. Und das hat konkrete Auswirkungen auf mein Leben, weil, also es ist eigentlich relativ krass. Ich war früher mal in der SPD und unser Ortsvereinsvorsitzender, weil er auch, in, also unser Ortsverein ist Konnewitz gewesen und unser Ortsvereinsvorsitzender wurde von der Soko Links, die es so gibt, um die 10 Linksextremen, die es vielleicht in Konnewitz gibt, irgendwie zu finden, haben sie bis heute nicht gefunden übrigens, um die zu finden, haben die uns einfach abgehört. So, nachdem Lina E. gefasst wurde, gab es dann ja diese ganzen Urteile und dann ist diese Polizei krass gegen linke Aktivisten oder linksextremen vermutete Aktivisten vorgegangen. Das hat aber zur Folge gehabt, dass Nazis sich jetzt wieder in Leipzig angesiedelt haben, weil die linke Community einfach die Füße stillhält, weil sie Angst davor hat, dass irgendwie die Polizei sie eincatcht, dass es irgendwelche Hausdurchsuchungen gibt. Und das hat aktiv, also ich wollte aus Leipzig wegziehen, weil ich nicht mehr den Schutz gefühlt habe, den ich früher gefühlt habe. Und das finde ich ziemlich krass, dass eigentlich der Rechtsstaat dafür sorgt, dass ich mich unsicherer fühle und nicht andersrum.
Ja, das war.
Und das ist ja auch noch so ein Ost, also das ist für mich dann auch so eine Ostdimension, wie da manchmal damit umgegangen wird, weil gerade in Sachsen ist die Polizei ja so krass. Hast du das Gefühl, dass es so, also solches Vorgehen auch von auch in Baden-Württemberg gab oder dass die Polizei, dass die Behörden da auch so vorgegangen wären?
Dazu habe ich viel zu wenig Einblick, weil ich ja mit 18 aus Baden-Württemberg weggezogen bin und ja auch nicht in einem Ort aufgewachsen bin, wo es eine große linke Szene gab, beziehungsweise grundsätzlich, dass da viel passiert ist. Also da habe ich wenig Einblick, ob das anders wäre, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es in diesem, den Fall, den, also dass du hast ja angesprochen, dass nochmal 6 weitere Personen festgenommen wurden, das hat ja später stattgefunden. Also die sind ja erstmal untergetaucht, dann wurden die auch die Familien abgehört und unter Beobachtung gestellt und so weiter. Und dann haben die sich gestellt mit auch dieser Aussage, dass, weil das ja dann kam durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass in Zukunft niemand mehr ausgeliefert werden wird. Und dann haben sich diese Leute gestellt und das waren eben 5 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und Said mit der syrischen Staatsbürgerschaft, für den dieser Beschluss halt nicht gilt, weil er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber eben einen Aufenthaltstitel in Deutschland. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass diese Aufenthaltstitel ja gerade von syrischen Menschen im Moment ja auch gefährdet sind, dadurch, dass Assad gestürzt wurde, man sich da auch nicht mehr ganz sicher ist, wie man das zu bewerten hat, finde ich diesen Punkt, den du angesprochen hast, dass es da eine totale Ungleichheit vor dem Gesetz gibt, total wichtig, das zu betonen, wie krass das auch in so einem Fall ist. Nachdem man vor allem auch weiß, was in den Gefängnissen in Ungarn passiert. Also es gibt da ja auch Berichte von Maya T., es gibt Berichte von weiteren Deutschen, die dort inhaftiert waren.
Die Franzosen, die nicht mehr mit denen zusammenarbeiten zum Beispiel, die sagen, nee, wir liefern dahin nicht aus, weil wir wissen, dass die EU-Standards von Rechtsstaatlichkeit nicht einordnen. Aber so, ne, also wenn man sich sogar überlegt, dass Meloni da wieder was, also Aktivistinnen zurückholt, dann ist das schon heftig. Findest du, unsere Regierung macht genug?
Nein. Also nein, das kann ich, glaube ich, kurz beantworten. Bislang finde ich nicht, dass da genug Engagement passiert.
Ja, ich habe hier nochmal geguckt, was könnte man da eigentlich machen? Zum einen politischen und diplomatischen Druck, ne, also gerade von den Grünen und von den Linken sind ja auch schon Abgeordnete hingefahren, haben den Prozess begleitet, also Schürdewang zum Beispiel oder auch Katrin Göring-Eckert. Annalena Baerbock hatte noch in der alten Regierung Unterstützung zugesagt. Jetzt ist ja der Vater gerade zu Wadefuhl marschiert, muss man ja sagen, um sein Kind da irgendwie, also die zu überzeugen, dass sie das Kind zurückholen. Und ich glaube, aber da gibt's auf jeden Fall schon Gespräche. Also es gibt auch konsularische Betreuung, das heißt, also das Konsulate da vor Ort dann da sind, das macht die Regierung tatsächlich. Also die sind auch bei, also die haben Maya besucht, die waren bei Verhandlungen mit dabei. Aber ich finde zum Beispiel so klare öffentliche Statements oder Positionierungen, das hat bis heute gedauert. Heute habe ich erst gelesen, auch bei uns in der Taz, könnt ihr den Artikel gerne mal durchlesen, dass die SPD sich jetzt hinstellt und sagt, okay, wir müssen da was machen. Der queerpolitische Sprecher hat gesagt, wir müssen da eingreifen, wir müssen Druck aufbauen. Nee, man könnte ja auch über die EU gehen und sagen, okay, dann gucken wir nochmal, also ich meine, wir sind immer noch Deutschland. Wir sind fucking Deutschland. Das muss doch möglich sein, dass wir als irgendwie Motor und stärkste Nation in Europa, dass wir sagen, okay, dann werden wir jetzt dafür sorgen, dass ihr die Gelder, von den Orban schon seit Jahren profitiert aus der EU, dass sie die halt nicht mehr bekommen. So, ne? Und das finde ich krass. Und auch diese Grundsatzentscheidung muss doch jetzt in Frage gestellt werden, ob man da überhaupt noch hin ausliefert.
Ja, ich habe mir ein Interview mit Martin Schirdewan, der Co-Vorsitzender von der Linksfraktion im EU-Parlament ist, angehört, der auch darüber gesprochen hat, dass an diesem Punkt eben der juristische Weg ein ganz schwieriger ist, weil sobald Meyer T. halt ausgeliefert wurde, kann man nicht mehr so viel machen, auch wenn dieses Urteil gefällt wurde, aber es ist diesen politischen Druck da einfach braucht, weil es auch nicht nur um so ein Einzelschicksal geht, sondern grundsätzlich um ja die Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und grundsätzlich aber auch darum, also er hat auch irgendwie stark gemacht, dass da in Deutschland auch so ein grundsätzliches Verständnis von Kriminalisierung von Antifaschismus gibt, was auch sehr spezifisch deutsch ist, was man vielleicht auch daran sieht, dass Meloni sich nämlich eingesetzt hat für diese Hilaria Salis, dass sie zurückgeholt wurde und dass auch nicht mehr weitere Personen ausgeliefert werden. Ich glaube, dass es da auch eine deutsche Verantwortung gibt, dieser Willkür des Systems was entgegenzusetzen oder dieses Justizsystems was entgegenzusetzen.
Und das ist ja das Krasse, also wenn man sich auch diesen Fall anschaut, wie er verhandelt wird. Erstmal, was ist das für eine Art und Weise, dass du jemanden, der in Haft ist, an der Leine irgendwie in diesen Gerichtssaal holst? Dann, ne, man merkt auch, du brauchst nur zuschauen und du siehst, dass dieser Richter nicht objektiv ist und ne, dass der da auf jeden Fall politisch auch Einfluss genommen wird. Dann haben die versucht, da irgendwelche Videos zu zeigen, auf denen man nicht eindeutig erkennen kann, ist das jetzt Meyer T. oder nicht. Dann hat man drei Nazis, die zu diesem Ehrentag, wo, ne, das ist so ein riesiger Tag, wo sich in Ungarn ganz viele Nazis versammeln, aus Polen dahin gekommen sind, die dann irgendwie sagen, ja, was haben sie da gemacht? Ja, wir waren da nur im Urlaub. Wirklich, Journalistinnen in der Verhandlung haben 2 Minuten gebraucht, um zu recherchieren, in welchem Umfeld die unterwegs sind und so. Und das ist doch kein fairer Prozess. So, ne? Und wenn man so. Absolut. Und das ist genau das, also ich denke mal auf einer Ebene, das ist ja genau das, was Orban braucht. Ne? In den Wahlen wird er jetzt angezählt sein, auch wegen seiner verkackten CSD-Politik gegenüber dem CSD in Budapest. Weißt du, und ich bin halt einfach so ein bisschen auch mal wieder irgendwie schockiert über europäische Werte. Weil ich denke mir, also es ist ein bisschen gerade wie in Deutschland, was sind eigentlich unsere Werte, was bedeutet eigentlich wehrhafte Demokratie und was sind eigentlich europäische Werte? Weil ich denke mir so oft, wir halten diese Werte der ganzen Welt immer vor, wir sind ja die Zivilisierten und wir kümmern uns um die Welt und wir sind die Guten und dann lassen wir Menschen im Mittelmeer ertrinken, wir beuten die ganze Welt aus und wollen es dann immer noch als Gutmütigkeit verkaufen. Wir wollen immer Rechtsstaatlichkeit gegen Islamisten durchsetzen und wir reden von der guten Demokratie und sowas alles. Und wenn es darauf ankommt, dann schaffen wir das überhaupt nicht, diese Werte in irgendeine Form von Handlung zu packen. Wie soll man dann an dieses Projekt Europa noch glauben, wenn das alles so mit Füßen getreten wird? Und dann kann ich auch nicht mehr dran glauben, dass Europäer irgendwie oder EuropäerInnen die Guten sein sollen.
Inwiefern siehst du da ein europäisches Versagen in diesem Fall?
Die EU-Kommission wurde schon darauf hingewiesen, was dort passiert. Und da ist dann nicht so viel passiert bis jetzt, ne? Und ich finde schon, dass wir jetzt mal rangehen sollten, und das haben wir jetzt alles schon gesagt, wo die Gelder einfrieren, ne? Rechtsstaatlichkeit, wenn die nicht gegeben ist bei einem Land, dann musst du dich erstmal wieder so einhegen und einordnen, dass du halt wieder dieser Rechtsstaatlichkeit entsprichst. Und du kannst doch nicht die ganze Zeit irgendwie zugucken, wie Orban der Europäische Union auf der Nase rumtanzt und dann aber noch diese ganzen Gelder kassiert. So, wie lange will man eigentlich warten, um sowas mal einzufrieren? Und das ist genau das Gleiche wie halt in Deutschland auch. Es dauert einfach alles ewig und die können sich schön ihr Machtzentrum weiter aufbauen. Und diese ganzen Werte von Freiheit und Gleichheit und bla bla bla, ich kann es nicht mehr hören. Wer ist denn gleich in dieser Welt? Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Du als Frau bist es auch nicht. Marginalisierte Personen wie Transpersonen sind es auch nicht. Und diese ganzen Rechten, die macht man, also man lässt sie einfach gewähren und sagt so, ja, aber das gehört ja zur Meinungsfreiheit und was weiß ich nicht. Also nein, an irgendeiner Stelle muss doch mal Schluss sein.
Ja, vor allem, wenn man ja in anderen Punkten das ja auch total betont. Also gerade was irgendwie Abschiebungen anging, Abschiebungen von illegalen Geflüchteten, war ja auch das ein Argument. Aber, und es gibt unseren Rechtsstaat und wer irgendwie gegen den Rechtsstaat ist, der muss dieses Land verlassen. Und dann gleichzeitig passiert dann irgendwie sowas, wo man sich fragt, okay, aber wo ist denn der Einsatz für die Rechtsstaatlichkeit, wenn es nicht um Ressentiments geht?
Ja, aber bevor wir uns da jetzt nochmal im Kreis drehen, würde ich hier mal einen Schlussstrich ziehen und lass uns nochmal kurz überlegen, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Also einmal haben wir hier drüber gesprochen, aber was können die Leute da draußen tun, wenn sie Maya unterstützen wollen?
Ich glaube, dass die Tatsache, also dieser Fall hat gerade, glaube ich, viel, viel mehr Öffentlichkeit, als er das noch letztes Jahr hatte. Und ich glaube, da weiter irgendwie den Fokus drauf zu setzen, darüber zu sprechen, das öffentlich zu adressieren, ich glaube, das ist gerade sehr, sehr wichtig.
Okay, das ist ein Punkt, für den haben wir gerade auch gesorgt. Ich sag euch, schreibt euren Abgeordneten Briefe. Mails, da reagieren die kaum drauf, aber Briefe, wahrscheinlich, weil sie oft auch von Omis und Opis kommen und das ist ja deren eher Wahlklientel, da reagieren die drauf. Flutet das Außenministerium mit Briefen, macht eine Kampagne draus, macht eine Challenge draus, schreibt Wadefuhl noch und nöcher Briefe, dass die endlich mal ja da raus unterschreibt. Unterschreibt die Petition und teilt Beiträge zur Thematik, um diesen öffentlichen Druck aufrechtzuerhalten. Mhm. Wirklich, und unterstützt diesen Vater einfach, diesen Löwen, der für sein Kind kämpft. Ja, dann lass uns mal in die nächste Kategorie sein, nämlich die Top 3. Was waren deine Top 3 die letzte Woche?
Direkt anschließend, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die Tatsache, dass die Pride oder CSD in Budapest so, dass da so viele Menschen waren, das war auf jeden Fall ein Top.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da schließe ich mich mal an in einer Art und Weise. So Queer-Feminismus, ne, im Frauenfußball ganz groß. Und dass die EU-EM, dass die EM der Frauen gerade so eine Aufmerksamkeit bekommt, das finde ich ziemlich geil, weil so Frauenfußball war so lange irgendwie, wurde so lange so stiefmütterlich behandelt und jetzt, ne, so merkt man einfach, dass auch Frauenfußball geil ist, mehr Menschen sich dafür öffnen, das finde ich ganz toll. Was ist deine Top 2?
Meine Top 2, da bleibe ich jetzt auch mal thematisch beim ersten Thema. Es gibt so eine Nachbarschafts-App, die ich gerade nutze, beziehungsweise viel reinschaue, auf denen so man irgendwie Sachen verschenken kann, irgendwie fragen kann, wenn man irgendwie was Hilfe braucht und wo Leute auch so darüber schreiben, was in ihrem Kiez so passiert. Und ich finde es gerade total spannend, das wie so ein Social Media zu nutzen, um zu schauen, was so in meiner Nachbarschaft in Berlin los ist und zu sehen, wie sehr Berlin manchmal genauso ein deutsches Dorf ist, wie das Dorf, woher ich komme. Und wie da so Leute sich aufregen über irgendwelche Kleinigkeiten, sich aber auch gegenseitig irgendwie helfen. Also hat eine Person irgendwie reingeschrieben, sie braucht irgendwie Schmerzmittel. Dann haben andere Personen das direkt angeboten. Eine dritte Person hat gesagt, nee, aber Schmerzmittel sollst du nicht nehmen, geh gleich zum Arzt. Und ich weiß nicht, irgendwie fände ich das so, erwärmt es mir das Herz, dass es
eine Nachbarschaft gibt.
So eine Nachbarschaft auch gibt. Auch wenn es irgendwie auf einer anderen Ebene ist natürlich und irgendwie online stattfindet.
Okay, also dass du das so mitbekommst, ist ein Top 2. Ja, ich glaube, mein Top 2 ist tatsächlich Urlaub. Also, dass wir als nächstes Urlaub haben. Ich fahre ins Baltikum, weil ich will es mir auf jeden Fall angucken, bevor Putin jetzt nochmal durchdreht und da auch angreift. So, und ich kann nichts anfangen mit 40 Grad Sommer. Griechenland oder so. Kann ich überhaupt nichts anfangen. Lieber 25 Grad. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Niesel oder so. Ey, da habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich so drauf. Und ich bin ja auch halb Pole, deswegen fahre ich über Warschau. Bin da noch ein paar Tage. Es wird so toll. Ich kann es kaum erwarten. Noch 3 Tage oder 4. Mal gucken.
Ja, für mein Top 3 oder mein drittes Top ist auch Urlaub. Also ich freue mich total. Ich fahre nach Italien.
Naja, das, was ich nicht kann.
Da wird's, glaube ich, wobei jetzt ist es in Berlin auch wieder so grau und gloomy, dass ich mich wirklich sehr freue, dass es in Italien hoffentlich besseres Wetter ist und ich freue mich auf La Dolce Vita.
Ja, und mein Top 1, ne? Ich habe von 3 runtergezählt. Mein Top 1 ist auf jeden Fall, also ich schreibe gerade einen Antrag und es gibt ein neues Projekt, das wir versuchen voranzubringen hier in der Taz. Freut euch drauf, das wird richtig spannend, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Wenn ich was dazu sagen kann, dann werde ich es tun, aber erstmal toll, dass man, ne, dass man so in so einer Position ist, wo man sich selbst eine Stelle schreiben kann, wo man so ein Projekt mit an den Start bringen kann, wo man seine Ideen mit einbringen kann. So, da, das war mein Top 3 diese Woche. Und vor allen Dingen, weil er so mehr oder minder der Vorschlag so durchgegangen ist, wie ich mir gedacht habe. Und das ist nicht selbstverständlich.
Sehr cool. Ich bin schon sehr gespannt.
Dann, ja, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, als uns zu verabschieden. Wir haben jetzt, wie gesagt, Urlaub, ne? Wir sind jetzt bis zum 25. weg, erst die Woche danach wieder da. Marie macht am Montag noch das Echo der Woche.
Macht fleißig mit.
Ja, macht fleißig mit. Wirklich echt auch danke, wie viel ihr immer mitmacht. Das ist so cool. Es macht uns richtig Spaß, uns das immer durchzuschauen. Wir bedanken uns bei unserem Cutter, Daniel Fromm, und bei der Taz und bei den Leuten, die zuhören, also euch. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht möglich. Folgt uns gerne bei Instagram und dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.